ARD.
Wie Beethoven einmal ganz aus dem Häuschen geriet.
Er sprang auf, umarmte mich und sagte: Noch einmal, lieber Bursch.
19. Februar 1790. Der Prinz von Wales entdeckt den 11-jährigen Wundergeiger George Bridgetower.
Es ist der 24. Mai 1803, ein Dienstag. Im Gartensaal des Schlosses Augarten in der Wiener Leopoldstadt ist für 12 Uhr ein Konzert angekündigt.
Es war nicht sehr voll und eine gewählte Gesellschaft.
Trägt Josef Karl Rosenbaum, ein Augenzeuge, in sein Tagebuch ein. Auf der Bühne erscheinen Ludwig van Beethoven, 33 Jahre alt und als Komponist schon die kommende Weltberühmtheit der Musik, und der Geiger George Bridgetower, auch er ein außerordentlicher Virtuose. Auf dem Programm steht eine neue Sonate für Violine und Pianoforte in A-Dur. Nicht irgendein Stück, aber das weiß die gewählte Gesellschaft noch nicht. Es wird die Geburtsstunde eines Meisterwerks. Hören wir das heute noch? Wie schockierend direkt und unvorbereitet diese entschiedenen Akkorde, mit denen die Geige hier einsetzt, wie ruckartig einen Vorhang aufziehen, wie das auf die kleine Gesellschaft im Augarten gewirkt haben muss? Nachdem die Geige ihren Auftritt hatte, folgt leiser, nachdenklicher das Klavier. Und dann kommen beide, die Geige, das Klavier, in eine Art Gespräch. Sie scheinen aber nicht zu wissen, wohin es führen soll. Bis die Sache in Schwung kommt. Beethoven hatte das Stück für den Duo-Auftritt ziemlich eilig hingeworfen und den Klavierpart der ersten zwei Sätze nur skizzieren können. Auch Bridgetower blieb kaum Zeit zur Vorbereitung. Er spielte natürlich aus der Handschrift, an der Beethoven bis kurz vor dem Konzert gearbeitet hatte. Es muss ein ziemlicher Ritt gewesen sein. In seine Stimme notierte Bridgetower später ein paar fachliche Details.
Als ich Beethoven zu Wien in dieser konzertierenden Sonate begleitete, ahnte ich bei der Wiederholung des ersten Teiles des Presto den Lauf im 18. Takte der Pianoforte-Begleitung dieses Satzes in folgender Weise nach.
Und auch ohne Noten verstehen wir, er improvisierte, wich also von Beethovens Ideen ab und das zu dessen größtem Vergnügen und mehr, der sonst so strenge Mann geriet schier aus dem Häuschen.
Er sprang auf, umarmte mich und sagte: Noch einmal, lieber Bursch.
Das zeigt uns natürlich die musikalischen Fähigkeiten von Bridgetower,
sagt Christine Siegert vom Bonner Beethoven-Archiv.
Denn er muss ja in dem Moment, wo er sich solche Freiheiten nimmt, das Ganze mit im Blick haben. Er muss sich klar machen, wie kommt das wieder zusammen und so weiter. Das zeigt auch ein Talent zum Improvisieren, ein Talent zum freien Spiel, und das ist etwas, was tatsächlich unüblich war in dieser Kombination für zwei Musiker.
Der Auftritt des Duos Beethoven-Bridgetower muss eine Sternstunde gewesen sein, auch im langsamen zweiten Satz.
Beethovens Ausdruck im Andante war so rein, was jederzeit den Vortrag seiner langsamen Sätze charakterisierte, dass man einstimmig verlangte, dass dasselbe zweimal wiederholt würde.
So erinnert sich Bridgetower. Und so wurde er, obwohl oder gerade weil er sich beim gemeinsamen Spiel kleine Freiheiten herausnahm, Beethovens lieber Bursch, ein Freund. Das epochale Violinstück kennt man heute als Kreuzersonate. Damals aber schrieb der Komponist darüber die launige Widmung
Sonata Mulattica, composta per il mulatto Brischdauer, gran pazzo e compositore mulattico.
Sonata Mulattica, komponiert für Bridgetower. Gran Pazzo, das will sagen, großer Verrückter, ein Irrer. Das war so Beethovens Humor. Was aber meint Mulattica, Mulattico? George Augustus Paul Green Bridgetower wurde am 13. August 1779 als Hieronimo Hippolito de Augusto im polnischen Biała Podlaska geboren. Als Sohn einer deutschen Mutter namens Schmidt und des vielleicht aus Äthiopien, vielleicht aus Barbados stammenden Friedrich August Bridgetower, bekannt als der Kammerpage des steinreichen Fürsten Nikolaus von Esterhazy am Neusiedlersee. Menschen mit dunkler Hautfarbe galten, hier wie anderswo, als Kuriosum, wurden zur persönlichen Bedienung gehalten, Zeichen eines exotisch märchenhaften Luxus. Dazu gehörte bei den Esterhazys auch der Luxus einer exzellenten Hofmusik. Und deren Chef war in jenen Jahren Joseph Haydn, der mit seinen Symphonien, seiner Klavier- und Kammermusik aus der österreichischen Provinz bis in die Musikmetropolen Paris und London wirkte. Glück für Bridgetower.
Er kam relativ früh mit seinen Eltern an den Hof der Esterhazys.
Beethoven-Forscherin Christine Siegert.
Ist da nach all dem, was man sich denken kann, mit Haydn zusammengetroffen und hat dann sehr früh eine große Karriere als Geiger angefangen. Zunächst noch als Wunderkind und dann aber wirklich auch als Erwachsener.
Der hochbegabte Sohn des Pagen wuchs also im unmittelbaren Umfeld Haydns auf. Er hält Unterricht auf der Geige, auch in Komposition. Mit 7 tritt er erstmals öffentlich auf, nicht nur ein Wunderkind auf der Geige, sondern bestaunt auch als Exot. Ein Schwarzer mit Manieren, der musikalisch exzellierte, Donnerwetter. Am 13. April 1789 wird das Wunder in Paris in der wichtigsten Konzertreihe, den Concert Spirituel, dem Publikum der großen Welt präsentiert. Und die lässt sich, gerade einmal 3 Monate vor dem Sturm auf die Bastille und dem Untergang der alten Ordnung, von dem kleinen Mann entzücken. Von einem Debüt curieux schwärmt der Mercure de France über Bridgetower,
der mehrere Violinkonzerte spielte mit einer Klarheit, Leichtigkeit, einer Ausführung und Sensibilität, wie sie selten in solchem Alter begegnet. Er ist gerade 10 Jahre alt.
Dem Pariser Publikum wird der Knabe als Wunderwesen
aus den Kolonien
angekündigt, je ferner, desto exotischer. Ein Konzertplakat nennt ihn gar den
Sohn eines afrikanischen Prinzen.
Zur durchaus rassistischen Reklame gehören die Geheimnisse. Und je unklarer die Herkunftsverhältnisse, desto weiter die Projektionsfläche für alles, was man sich unter einem jungen, nicht weißen Violinvirtuosen vorstellen mochte. Im Jahr nach dem Pariser Debüt treffen wir ihn in der anderen Musikmetropole London. Bei einer Aufführung von Händels Messias ist der jetzt 11-Jährige mit einer Reihe von Violineinlagen zu hören. Und hier, am 19. Februar 1790, heute vor 235 Jahren, sitzt der Prince of Wales selbst, der künftige King George IV., im Publikum. Er nimmt Bridgetower unter seine Fittiche. 1795 wird der kleine George erster Violinist im Privatorchester des Thronfolgers George. Dem Wunderkindalter entwachsen, ist er jetzt eine Mischung aus angestelltem Musiker und ein wenig auch Popstar. Es dauert weitere 7 Jahre, bis George Bridgetower die Erlaubnis erhält, seine Mutter in Dresden zu besuchen. Von dort geht es weiter nach Wien, wo ihn der musikverrückte Mäzen Fürst Lichnowsky in die Gesellschaft einführt. Und so ist es Lichnowsky, der Beethoven und Bridgetower zusammenbringt. Wir waren nicht dabei im Mai 1803 im Wiener Augarten. Wir haben nur Beethovens Noten. Das ist fixierter Text. Und doch möchte man sich vor allem den langen ersten Satz ein wenig wie eine Art gemeinsamer Improvisation vorstellen. Dass Beethovens Einfälle oft aus dem auch öffentlichen, freien Fantasieren entstanden, wissen wir. Zu zweit sind selbst begrenzte Freiheiten eine heikle Sache. Dafür braucht es vollkommene Beherrschung des Instruments, genaues Hören aufeinander und kreativen Mut. Ein wenig Pazzo, irre, muss man dafür sein. Und Bridge Tower für Beethoven,
Bridge Tower gran pazzo,
war es wohl. Wer ihn spielen hörte, berichtet von einem ausgeprägt wiedererkennbaren Charakter seines Tons. Er war
wirklich ein sehr starker Violinspieler, der große Schwierigkeiten mit glücklicher Kühnheit und Leichtigkeit überwindet.
Bezeugt wird Gewitztheit, kommunikative Gewandtheit mit der Geige, aber auch ohne. Er muss ein smarter Typ gewesen sein, dieser 23-Jährige, mit dem es bei Beethoven funkte, der 10 Jahre älter und ja eher als finsteres Genie beschrieben wird. Gegensätze, aber produktiv, jedenfalls für diesen Auftritt. Von einer
konzertierenden Sonate
spricht Bridge Tower hinterher, das kann man hören, das trifft es, denn concertare, das heißt eben Wettstreit, Spannung im besten Sinn. Wie dürfen wir uns die Freundschaft zwischen den ungleichen Musikern vorstellen? Mit Respekt vor dem Können des anderen, rau, aber herzlich, immer ein wenig ironisch? Wir können es nicht wissen. Was wir wissen, sie war, diese Freundschaft, endlich.
Es gibt die Geschichte, dass die beiden sich entzweit haben sollen.
Christine Siegert, die Historikerin.
Entzweit haben sollen über eine Frauengeschichte. Das ist aber eine Anekdote, die erst sehr spät, nämlich in der Mitte des 19. Jahrhunderts, überliefert ist. In einer englischen Zeitung, wo der Verfasser dieser Anekdote schreibt, er hätte gehört, dass es so gewesen wäre.
Dass das musikalische Concertare, das Wettstreiten, in einer auch erotischen Konkurrenz endete, ist also Spekulation, wenn auch immer weitererzählt. Sie passt jedenfalls zum Bild des amourös notorisch unglücklichen Beethoven im Gegensatz zu dem gut aussehenden, glänzenden jungen Bridge Tower als überlegenen Rivalen in der Liebe. Wir wissen es nicht, auch das nicht. Wir wissen nur, dass Beethoven seine kühnste Violinsonate nicht dem Freund und Uraufführungsspieler widmete, ja dessen Namen ausradierte. Das Stück heißt eben nicht Bridge Tower Sonate, sondern Kreuzer Sonate. Beethoven überließ sie einem, den er nicht kannte, dem Pariser Stargeiger Rodolphe Kreutzer. Der fand das Meisterwerk outrageusement unintelligible.
Entsetzlich unverständlich.
Und hat es nie gespielt. Ironie der Geschichte? Der Titel der Kreuzersonate ging um die Welt, inspirierte den russischen Schriftsteller Lev Tolstoi zu seiner berühmtesten Novelle, inspirierte weitere Musik und Literatur. So blieb der Name des undankbaren Widmungsträgers erhalten. Bridge Tower aber, der nach einem wenig prominenten Wanderleben, das ihn über Rom und Paris 1843 zurück nach England führte, wo er 1860 mit 80 Jahren bei London starb, Bridge Tower,
der schwarze Geiger,
blieb ein Mysterium der Musikgeschichte. Auch die historische Musikwissenschaft hatte und hat Platz für Geheimnisse. Auch für eine gar nicht so kleine Prise Rassismus. Das Beethovenhaus in Bonn nannte 2023 eine Reihe zu Diskriminierung in der Musik Bridge Tower Projekt. Kein schlechter Titel.
WDR Zeitzeichen. Jeden Tag ein Stück Geschichte. Autor Holger Nolze. Redaktion Caroline Rückel und Matti Hesse. Nächste Folge über den Einsturz der Staumauer von Subiaco.